Ein engagierter Arbeitnehmer oder eine engagierte Arbeitnehmerin ist auch ein engagierter Mensch. Das würde ich nicht trennen. Und die Grenzen verschwimmen, das ist eine interessante Hypothese. Ich glaube, die Grenzen waren noch nie da. Es ist nur so, dass man sie fiktiv sich natürlich gesetzt hat und gesagt hat, okay, das eine ist das eine und das andere ist das andere.
Grüß euch, hallo, moin moin, servus, was auch immer ihr sagt, zu Positiv für den Podcast von und mit mir, Christian Thiele. Ihr wollt konstruktiver mit euch selbst umgehen, eure Belegschaft motivierender führen, positive Impulse in die Organisation geben und zwar mit Systemen, damit es auch in turbulenten Zeiten klappt. Dazu serviere ich euch hier einmal im Monat Tipps, Themen und tolle Typinnen und Typen und zwar immer mit Bezug zu positiver Führung, Positive Leadership und positiver Psychologie. Für diese Episode habe ich Jule Deges getroffen. Jule hat sehr viel Ahnung von Coaching. Sie hat positive Psychologie und Coaching-Psychologie studiert. Sie forscht für ihre Doktorarbeit zu Lernen in der Arbeit und da ist Coaching ein Teil davon. Sie hat für die Coaching-Plattform CoachHub Coaching-Prozesse in Organisationen begleitet und nach wissenschaftlichen Kriterien ausgewertet. Und weil sie so viel Ahnung hat von diesen Themen und ich sie auch wahnsinnig respektiere und schätze und mag für ihr Tun und für ihr Sein, haben wir uns endlich mal zusammengesetzt und praktischerweise gleich über Coaching gesprochen. In dieser Folge geht es ein bisschen ums Grundsätzliche von Coaching und die größte Frage, die grundsätzlichste Frage gleich mal vorweg, wozu überhaupt coachen, wofür coachen wir eigentlich und geht's, wenn wir in Unternehmen, in Organisationen arbeiten, wirklich bloß um die Rolle in einem Team, in einer Abteilung, um die Rolle als Führungskraft und so weiter oder geht's auch immer um die Person, um den Menschen, der da sitzt und arbeitet und daneben auch noch ein Leben lebt und zu leben hat. Jule Deges und ich haben viele Gemeinsamkeiten und manches sehen wir aber auch unterschiedlich und anders. Das werdet ihr auch mitbekommen. Zum Start erstmal zum Begriff an sich. Was heißt eigentlich Coaching? Wofür steht dieser Begriff, über den sich von Jan Böhmermann bis hin zu Asterix alle lustig machen in letzter Zeit? Also was ist Coaching? Jule, als ich meine erste Coaching-Ausbildung gemacht habe und meine Peers daheim hatte, hat meine Tochter, die war glaube ich 4 oder 5, dann irgendwann mal gesagt, Papa, dieses Quatsching, über das ihr immer redet, was ist denn das eigentlich? Und da frage ich mich jetzt, ist nicht Quatsching eigentlich ein super Ausgangspunkt für eine Definition zum Thema Coaching? Oder wie viel Quatsching ist Coaching aus deiner Sicht?
Gute Frage. Ich würde sagen, Coaching... ja, ist zu einem gewissen Grad Quatsching, auf jeden Fall. Also Quatsching ist, ich bin bei dir und du bist bei mir und wir kreieren irgendwas gemeinsam. Ich glaube, generell ist Coaching für mich doch noch ein co-kreativer, sagt man so schön, so diese klassische ICF-Definition, ein co-kreativer partnerschaftlicher Prozess, wo aber doch die eine Seite sehr, sehr, sehr viel mehr redet als die andere Seite. Und also was ist ein Coaching-Prozess, wo man relativ schnell realisiert, oh, da wird aber ganz schön viel geredet auf der Coach-Seite. Und ich glaube, wenn man das merkt, dann ist es eben oft dann doch nicht Coaching oder wird es sehr schwammig. Und deswegen Quatsching vielleicht so zu 80%, würde ich sagen, ja.
Was ist Coaching nicht? Was sind Mythen, Missverständnisse, Fehlannahmen, denen du vielleicht auch immer wieder begegnest zum Thema Coaching?
Ich glaube, ein Kerndefinition ist immer so diese Differenzierung zwischen, was ist ein ergebnisoffener Prozess und was nicht. Ja, und ich glaube, ein Kernmissverständnis und auch tatsächlich eine Diskussion, die ich ganz oft habe, sowohl mit Kunden als auch Klientinnen im übertragenen Sinne, ist, wie ergebnisoffen ist ein Coaching-Prozess? Und da ist meine Perspektive extrem ergebnisoffen. Ja, also ein Coaching ist ein total ergebnisoffener und von Basis und Grundgedanken erstmal ein neugieriger Prozess und man ist sehr offen, wie das gehen kann. Und ich glaube, das ist vor allem so im Unternehmenskontext ein Riesenthema. Klar, weil gerade im Unternehmenskontext eben oft Coaching mandatiert wird als ein nicht ergebnisoffener Prozess. Ja, so nach dem Motto,
sondern
ja, ich coach dich jetzt mal dahin.
So. Oder coachen Sie mir den mal dahin.
Coachen Sie mir den mal dahin. Mhm. Ja, genau. Zumal da ja ganz viele Parteien dann eben auch involviert sind. Mhm. Ja, oft ist es dann ein Vierparteienprozess, ja, mit Coach und Klient und Organisationen und am besten noch der Coaching oder die Coaching-Anbieterin, der Coaching-Anbieter. Ja, das wird ja immer komplizierter und immer komplexer und alle haben unterschiedliche Agenden, während ein Coaching-Prozess eigentlich ohne Agenda stattfinden sollte. Ich glaube, das ist ein ganz großes Missverständnis und da ertappt man sich ganz oft dabei in den Gesprächen, wenn man, man ertappt sich oft dabei, wenn man vor allem über skalierte Coaching-Ansätze spricht, wie kann man Coaching als Intervention großen Organisationen integrieren, wird ganz oft darüber gesprochen, naja, wie kann man das anhand von zum Beispiel einem Verhaltensrahmen, ja, wie kann man das aufbauen? Und alleine der Gedanke, naja, ich habe einen Verhaltensrahmen und dahin coache ich die Leute irgendwie, auch das ist ja schon ein weniger ergebnisoffener Prozess, als zu sagen, ich setze mich hin, und ich bin bei dir und ich hole dich ab, wo du bist und wir kreieren gemeinsam deine Zukunft, deine Potenzialentfaltung etc. Ich habe zum Beispiel neulich, war ich bei einer Panel und da kam aus dem Publikum, naja, aber wie macht ihr das denn, wenn Leute im Coaching sitzen oder Führungskräfte oder auch Mitarbeitende im Coaching sitzen und dann merken, ups, die Organisation ist gar nicht das Richtige für mich. Ja, so das klassische Thema. Gibt's ja zum Beispiel, das darf man eigentlich nicht laut sagen, aber es gibt ja auch Forschung, die tatsächlich andeutet, dass das passieren kann und dass quasi die Chancen höher werden durch ein Coaching, dadurch, dass ich mich natürlich mit mir auseinandersetze, mit meiner Zukunft, mit meinen Wünschen, mir Ziele setze. Das ist dann natürlich diese Grundfrage, was ist eigentlich, wo ist mein Sinn erleben, wie passt die Organisation dazu und so weiter, dass es natürlich dazu führen kann. Und er meinte, diese Angst vor dem ergebnisoffenen Coaching-Prozess ist vollkommen unbegründet und kostet Organisationen mehr, als wenn sie tatsächlich offen Coaching dafür einsetzen würden, wofür es eingesetzt werden sollte. Warum? Weil die Menschen, die durch einen Coaching-Prozess entscheiden, sie müssen vielleicht ihre Organisation wechseln, ja, oder sie müssen in eine andere Rolle oder sie definieren sich ganz neu, ist meistens unheimlich hohe Kosten, die wir als Organisation gehabt hätten, wenn wir die Person unglücklich halten würden. Ja.
Absolut. Und dann hat der vielleicht noch 5 Führungskräfte unter sich oder die,
die auch alle unglücklich sind.
Absolut, ja. Genau. Und bleibt da vielleicht noch 3 Jahre. Und von dem her wäre es gut, wenn das Coaching beschleunigt.
Total.
Carsten Schermuly, der vielleicht der Coaching-Forscher so im deutschsprachigen Raum ist, hat mal vor einiger Zeit, wenn ich es richtig zusammenbringe, 3 so typische Cluster von Anlässen für Coaching genannt. Und würde mich mal interessieren, was du dazu sagst. Das eine war Krisen, ja, also individuelle Herausforderungen. Das zweite sind natürlich so Themen der Organisationsentwicklung, der organisationalen Veränderung und wie gestalte ich das häufig als Führungskraft, aber natürlich auch immer mehr als Mitarbeitende, wenn wir jetzt mehr in die Selbstorganisation und Verantwortung auf unteren Ebenen wollen und so. Und dritter Punkt fand ich ganz spannend, so der Bereich, ich glaube, er nennt das nicht therapeutische oder nicht klinische Fragen der Lebensführung. Ja, also Familie, ja, vielleicht dann natürlich auch so die Abgrenzung zwischen Arbeit und Nichtarbeit. Mhm. Wie finde ich auch persönlich irgendwie Freude an meinem Leben? Was ist für mich Sinn und so? Mhm. Wie würdest du mit diesen 3 Töpfen, was hältst du von diesen 3 Töpfen? Gehst du damit konform? Mhm. Was ist da deine Resonanz?
Ich glaube, der dritte Topf, weil du sagst, dass du ihn besonders spannend findest, den finde ich besonders spannend, weil ich vielen Diskussionen da mit Organisationen zu bin. Mhm. Inwiefern kannst du die außerarbeitlichen Themen trennen von dem, was am Arbeitsplatz passiert? Mhm. Meine klare Antwort ist, du kannst es natürlich nicht trennen. Ja, der Mensch ist ein Ganzes und der Mensch arbeitet, ist ein arbeitender Mensch und ein lebender Mensch und ein Familienmensch und ein Bürger oder eine Bürgerin und all diese Themen bringt ein Mensch mit, wenn man zum Arbeitsplatz kommt. Das heißt, auszuklammern und zu sagen, weil das jetzt hier von der Organisation mandatiert ist, denk mal, da kommt so ein bisschen an die Frage her, ne? Wenn das von der Organisation mandatiert ist, dann sollte es hier nur um berufliche Themen gehen, ist nicht nur nicht sinnvoll, sondern da verpasst du ja quasi die Hälfte von den Möglichkeiten, um etwas zu, also um die richtigen Hebel zu setzen, um einen Menschen, um eben Potenziale zu entfalten. Ja, wenn man den ganzen Menschen nicht sieht, dann arbeitet man halt nur an einer Stelle. Ist wie so, ich habe eine riesengroße Maschine, die irgendwie funktioniert und ich drehe aber halt nur an einem Rad. So, und das ganze andere, und dann funktioniert natürlich die Maschine nicht so. Also deswegen würde ich da auf jeden Fall zustimmen, dass alle 3 Aspekte im Coaching ihre Berechtigung haben. Ich habe aber auch tatsächlich ganz viel, und das erleben wir tatsächlich, sowohl Organisationen als auch Führungskräfte, die sagen, Ja, nein, nee, aber wenn das Coaching jetzt hier nur für Persönliches verwendet wird, dann wollen wir das nicht machen, dann finden wir das nicht sinnvoll. Total verständlich, ja, aus Organisationsperspektive, weil wir als Organisation nicht sonderlich gut darin sind, Menschen als Menschen zu sehen. Mhm. Ja. Aber oft ist dann tatsächlich so, wenn man in den Dialog geht und der Coach oder Coaching als Instrument auch verstanden wird und vor allem auch selber erlebt wird, das ist meistens der ausschlaggebende Grund. Ja, weshalb will denn ein Arbeitgeber nicht, dass Menschen über Persönliches im Coaching sprechen? Das ist, weil sie es selber vielleicht noch nicht erlebt haben. So. Und da ist selber ein Entwicklungsprozess, der da durchgegangen werden muss als Führungskraft, um dann zu erkennen, ah, deswegen ist es so ein sinnvolles Entwicklungsinstrument. Dann ist es dann häufig auch gar kein Thema mehr. Aber ja klar, die Diskussion erleben wir ganz oft.
Ich sage dann häufig, mein Auftraggeber im Coaching ist immer die Klientin, der Klient, egal wer es bezahlt. Mhm. Und wenn ihnen das nicht passt, dann bin ich dafür auch echt der falsche Ansprechpartner. Und das sage ich nicht so trotzig, sondern das widerspricht einfach meiner Philosophie. Und ich kann das gar nicht und will das auch gar nicht gewährleisten, dass persönliche oder private Themen irgendwie abgeschieden werden. Von dem her halte ich auch von dieser Unterscheidung zwischen Life-Coaching und Business-Coaching eigentlich gar nichts.
Ja. Jein, würde ich dir halb zustimmen.
Immerhin.
Erster Teil auf jeden Fall, 100%. Zweiter Teil, die Unterscheidung zwischen Life-Coaching und Business-Coaching ist, glaube ich, extrem wichtig, weil eine Organisation niemals investieren wird in Mitarbeitende mit der Betitelung Life-Coaching. Das ist tragischerweise so, weil das Life-Coaching immer noch einen anderen Ruf hat in der Unternehmenswelt. Das ist das eine. Was am Ende tatsächlich dann umgesetzt wird, ist natürlich eine andere Frage. Und ich glaube, das Zweite ist sicherlich würde ich schon sagen, dass im Unternehmenskontext die Herausforderungen, die Probleme und wie sie vor allem gerahmt werden, wahrscheinlich andere Themen am Anfang im Fokus stehen, als es jetzt, wenn ich wirklich mit dem quasi Mandat, ich mache jetzt Live-Coaching reingehe, einfach weil der Rahmen anderer ist. Und das glaube ich schon. Ich glaube schon an Rahmensetzung tatsächlich. Da sind wir dann vielleicht nicht zu 100% d'accord, macht ja aber auch nichts. Wohin der Coaching-Prozess dann führt, ja, wenn man in einen jetzt puristisch neugierigen, offenen, ergebnisoffenen Coaching-Prozess reingeht, das ist natürlich dann was ganz anderes. Und da würde ich natürlich inhaltlich nicht trennen, aber in der Betitelung doch und auch in der Sinnhaftigkeit, warum setzt jetzt eine Organisation Coaching ein, das macht tatsächlich schon einen Unterschied. Ja, ob ich als Organisation zum Beispiel mich entscheide, oder auch als Führungskraft, ich biete meinem Team Coaching an, ganz spezifisch, weil ich weiß, sie stehen hier vor gewissen Herausforderungen. Zum Beispiel, weil wir gerade durch einen riesengroßen Restrukturierungsprozess gehen. Und dann ist es eine andere Basis, auf der ich coache, ja, in Anführungsstrichen, als wenn ich mir selber ein Live-Coaching-Paket buche. Aber einfach, weil ich unterschiedliche Intentionen habe, mit denen ich in Coaching reingehe.
Also ich, in meiner Welt habe ich auch den Eindruck, dass in ganz vielen Bereichen, nicht in allen, aber in vielen Arbeitsbereichen Arbeit und Nichtarbeit viel stärker ineinander verzahnt worden sind, viel schwieriger auseinanderzuhalten sind mit all den Herausforderungen und all den Chancen, die das bietet und dass damit nach meiner Erfahrung eben auch so die Themen häufig ja, stärker ineinander spielen. Und ich sage den Leuten auch, ich kann nicht garantieren, dass wenn wir hier über das Thema Stärken deinen Mitarbeitenden sprechen, dass du das am Ende auch am Abendbrottisch in deiner Familie, in deiner Partnerschaft ja merken wirst und die das merken werden und vielleicht auch andersrum.
Ja, ja. Unbedingt. Es ist ja auch genauso, wie man sagt, ein engagierter, also natürlich kannst du es nicht trennen, du kannst ja auch zum Beispiel, wenn wir jetzt mal kommt bestimmt gleich noch zur positiven Psychologie, aber wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, ein engagierter Arbeitnehmer oder eine engagierte Arbeitnehmerin ist auch ein engagierter Mensch, das würde ich nicht trennen. Wie gesagt, natürlich sind Menschen, kommen ganz zur Arbeit und die Grenzen verschwimmen. Das ist eine interessante Hypothese. Ich glaube, die Grenzen waren noch nie da. Es ist nur so, dass man sie einfach sehr fiktiv sich natürlich gesetzt hat und gesagt hat, okay, das eine ist das eine und das andere ist das andere. Dass ich aber ein glücklicher Mensch bin, wenn ich unglücklich in der Arbeit bin, ist ja eine Utopie. Es gibt ja sehr total banal, das wissen wir alle, es wird halt nicht gelebt. Es gibt ja einen total kausalen Zusammenhang zwischen dem Wohlbefinden und der Leistungsfähigkeit. Produktivität, Leistungsfähigkeit etc. Und Und das ist, glaube ich, das Spannende oder das Spannungsfeld, in dem ich mich auch bewege, wenn ich mit Kunden zum Beispiel spreche. Also warum investiert jetzt eine Organisation in Mitarbeitende nicht mit dem Endziel der Zufriedenheitsstärkung? Ja? Das wäre schön, wenn wir in so einer Welt leben würden, ist de facto nicht so. Am Endziel, wer am Ende die Unterschrift drunter setzt, ist der CFO, der sagt, ich möchte da rein investieren, weil ich am Ende eine produktivere Organisation habe. Und diese Grunddiskussion, die beschäftigt mich jetzt gerade live wieder extrem viel. Ich habe da vor zwei Wochen ein Keynote in Köln zugehalten zum Thema Mitarbeiterengagement und eben auch Zufriedenheit. Und ich glaube, was mich beschäftigt, ist eine absurde Tatsache, dass wir eine steigende globale Unzufriedenheit haben, nicht erst seit der Pandemie, sondern seit Gallup die Zufriedenheitsdaten erhoben hat. Ja, ich glaube 2006 oder 2007 oder so, haben wir eine konstant global steigende Unzufriedenheit. Stress, Ängste, physische Schmerzen etc., all diese täglichen Erlebnisse nehmen zu. Gleichzeitig haben wir in Deutschland extrem hohen Fachkräftemangel, ja, also an allen Ecken und Enden hapert's. Und wir haben ein Mitarbeiterengagement, also Mitarbeiterengagement, wieder die tiefsten Werte überhaupt aller Zeiten, wurde seit 2014 oder 2015 oder glaube ich so. Das sind die Grundpfeiler. Und wir wissen gleichzeitig, dass es einen Kausalzusammenhang gibt zwischen Zufriedenheit und Produktivität. Wir müssen als Land, ja, müssen wir produktiver werden. Alle schreien Produktivität, Fachkräftemangel etc. Und gleichzeitig haben wir aber eine Belegschaft, die nur zu 13% tatsächlich engagiert ist. Da stimmt doch was nicht. Da muss man sich ja nur die Daten und Fakten angucken, um zu sagen, hier stimmt irgendwas nicht. Und jetzt sehe ich Organisationen, die schreien produktiver, Leistung, Leistung, Leistung. Burnout-Raten steigen ja auch übrigens. Und das ist genau der Zeitpunkt für mich, wo wir zurückkommen müssen zu diesem Grundgedanken, naja, was macht eigentlich Produktivität und Leistung überhaupt aus? Das ist zum ersten einmal ein gesunder Mensch, ein zufriedener Mensch. Da ist nicht die Leistung und die Produktivität im Fokus, sondern die Menschlichkeit und der Mensch. Und dass wir als Menschen einfach zufrieden sind und die überhaupt die Möglichkeit haben, unsere Potenziale zu falten. Können wir ja nicht, weil wir alle auf Zahnfleisch laufen. Das aufzulösen und zu sagen, wir können keine Diskussion als Gesellschaft führen über Produktivität und nicht gleichzeitig die Diskussion führen über einfach eine gesunde Arbeitnehmerschaft, ist einfach absurd.
Wie immer in diesem Podcast, auch in dieser Episode einige wenige Fill-ins, also Gedanken, die mir vor, während, nach unserem Gespräch gekommen sind. Erstmal Frage an dich: Was heißt denn für dich Coaching? Welche Begegnungen hattest du denn bisher mit Coaching? Und macht für dich die Unterscheidung zwischen Business Coaching und Life Coaching Sinn? Jule und ich sind uns da ja nicht so ganz einig, aber das macht ja nichts, weil Coaching ist aus meiner Sicht auch immer ein Aushandlungsprozess darüber, was Coaching eigentlich ist. Wo wir uns aber einig sind, dass Coaching nicht bloß das Fixen von Problemen und das Entschlimmern von Mängeln sein soll, sondern Coaching hilft nicht bloß Menschen, um von -3 auf -1 zu kommen oder von -5 auf -3, sondern Coaching soll und kann auch Wachstum und Aufblühen bedeuten und fördern. Also auch Menschen dabei unterstützen, wie sie von +3 auf +5 kommen oder von +5 auf +7. Etwa indem man auf ihre Stärken schaut, etwa indem man auf ihre Ziele schaut, etwa indem man ihnen ihre Ressourcen, die sie haben, deutlicher macht, damit sie selber klarer drauf schauen können. Und dieses Verständnis von Coaching ist aus meiner Sicht immer noch nicht Mainstream. Der Problemfokus überwiegt noch, aber diese Sicht wird über die Zeit populärer, wenn ich so auf die letzten 10, 15 Jahre meiner Erfahrungen mit und im Coaching zurückschaue. Und das finde ich gut. Über diese und ähnliche Themen, Coaching, Führung, Arbeit, Organisationen, schreibt Jule auf LinkedIn. Gut informiert, pointiert, schlau. Natürlich findet ihr, wie immer in den Shownotes auch zu dieser Folge, den Link auf Jules Profile. Bei Coaching geht es aber nicht bloß um die Effekte auf den Einzelnen, auf die Einzelne. Das war nämlich meine nächste Frage an Jule. Was verändert sich am System einer Organisation, wenn da 5.000, 2.000, 3.000 Coachingstunden stattgefunden haben? Und damit kennst du dich ja aus.
Ja, so ein bisschen, beziehungsweise anfangend, ja, weil es ist jetzt auch nicht so, dass ganz viele Organisationen es da draußen gibt, die Tausende von Menschen coachen. Ist ja leider noch sehr teuer, ne? Also so der größte Unterschied zwischen Führungskräfte-Coaching und Mitarbeiter-Coaching ist, dass für Mitarbeitende kein Coaching angeboten wird, weil es halt einfach teuer ist. Es kann sich wahnsinnig viel verändern. Das Potenzial ist riesengroß. Warum? Weil wir natürlich aus der Tradition kommen, sehr diese eine Intervention passt für euch alle. Ja, also das Wasserfallprinzip. So. Wir stehen vor einer großen Transformation. Deswegen lass uns mal Zielwerte definieren und lass uns auch mal über die menschliche Seite von Transformation nachdenken, nicht immer nur über System. Dann machen wir eine gute PowerPoint-Präsentation, eine gute Kommunikationsstrategie und dann wird es von oben auf die Menschen runtergeschüttet. Und das Schöne bei Coaching ist, dass man einfach die Individuen abholen kann, ja, in diesem Prozess. Und das heißt, wenn ich Coaching anbiete im großen Stil, dann kann das ganz fundamental die Art und Weise verändern, wie wir miteinander arbeiten.
Gibt es denn da Daten oder Beispiele, die dich besonders begeistern?
Total. Also mein absolutes Lieblingsbeispiel, dass wenn man mal die Chance hat, Markus Grolms zuzuhören, das ist der Personalvorstand von ThyssenKrupp Stihl, dann sollte man das unbedingt tun, wenn der über die ThyssenKrupp Stihl-Transformation spricht. ThyssenKrupp ist einer der größten Industrietransformationen überhaupt, die aktuell stattfinden, weil die in den nächsten, ich glaube, es sind 10 Jahren, 2034 oder 2035, glaube ich, das Ziel, komplett vom Kohleofen auf die Wasserstofftechnologie umsteigen müssen. Ja? Das heißt, da muss alles von oben bis an den Ofen fundamental sich verändern, um zu diesem Ziel zu kommen, weil es einfach eine völlig andere Art und Weise ist, wie produziert wird, ja, und dann auch wie miteinander gearbeitet wird. Das ganze Geschäftsmodell muss umgestellt werden, um grüner zu werden. Also es ist das Vorzeige-Grün-Transformationsprojekt, eins der in Deutschland und vor allem auch ohne Personalabbau. Und das sagt er immer dazu, da sind sie natürlich ganz, ganz stolz drauf. Ja, also wie können wir das gemeinsam als Team schaffen? Und die bieten tatsächlich fast allen ihren Führungskräften Coaching an, um sich mit diesen Ängsten und Herausforderungen auseinanderzusetzen, um sich selber Ziele zu setzen. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit mit meinen Mitarbeitenden um? Er wird bis auf Produktionsebene wird da gecoacht, und also bis auf Meisterebene. Und wie da Schritt für Schritt, die sind jetzt, glaube ich, die laufen jetzt in Jahr zwei rein. Ja, und da sind erste Daten schon rausgekommen. Was hat das eigentlich für einen Effekt? Das ist unheimlich positiv, wie eingeschätzt wird. Also vor allem hilft mir mich mit meinen individuellen Themen auseinanderzusetzen. Hat mir dabei geholfen, überhaupt mal zu hinterfragen, mich besser kennenzulernen, etc. pp. Und ich glaube, jetzt so im zweiten Jahr kann man sagen, bin ich jetzt neugierig, das ist auch wieder ergebnisoffen, wie wird sich das entwickeln? Aber wenn man jetzt so ins zweite Jahr reingeht, dann kann man schon sehen, okay, jetzt hat die Organisation quasi angefangen, überhaupt mal zu lernen, wie ist das, wenn quasi Coaching in so einem großen Stil angeboten wird und wie sich dann auch die Perspektive auf Coaching ändert, ja, von der Organisation. Also weg von der alten Art und Weise, wie man auf Coaching guckt, hin zur neuen Art und Weise, wie man Coaching anwenden kann. Und dann langfristig natürlich dann auch, ist das Idealszenario, wie können immer mehr Menschen dann auch dieses Angebot annehmen, weil sie sehen, huch, das hat ja meinen Kollegen wahnsinnig viel geholfen. Das ist wirklich mein Lieblingsbeispiel, weil es ist wahnsinnig inspirierend, wie die quasi gesagt haben, naja, wir wissen, das ist einfach unsere größte Herausforderung als Unternehmen. Und da können wir nicht einfach mit nur, ne, Wasserfall mal gucken, was passiert, sondern da müssen wir wirklich unseren Führungskräften und auch in der Produktion, also müssen unseren Menschen ein Werkzeug in die Hand geben, wie wir mit dieser massiven Transformation umgehen können.
Woran merke ich als Kundin, als Lieferant, als Stakeholder, dass ich es mit einer Organisation zu tun habe, in der viel gecoacht wird und systematisch und gut gecoacht wird?
Also im Idealfall merke ich es erstmal in den Daten tatsächlich. Ja, also ich kann es ja tatsächlich sehen. Was für eine Verhaltensveränderung kann ich denn messen von Zeitpunkt A auf Zeitpunkt B? Eine Frage, die wir uns nicht mehr stellen müssen in der Wissenschaft der Coaching-Psychologie ist Coaching effektiv? Ja, ist es, wissen wir. Gibt 1000 Studien zu. Das heißt, ich kann es auf jeden Fall in den Daten einmal diese Verhaltensveränderungen sehen. Und das ist nicht nur Zufriedenheit. Ja, also ich mag Coaching. Coaching hat mir irgendwie geholfen, war eine coole Erfahrung, sondern nein, ich konnte tatsächlich umsetzen. Da hat ein Transfer stattgefunden. Ich bin anders, ich arbeite anders mit meinen Mitarbeitenden, mit Lieferanten, mit wem auch immer. inwiefern ich, wenn ich als Individuum jetzt in eine Organisation reinkomme und das sofort spüre, ich habe die Frage mal gestellt, also wenn ich in eine Organisation reinkomme und eine Coaching-Kultur wird gelebt, da werden viele Menschen gecoacht, woran merke ich das, wie spüre ich das? Und da kamen ganz viele unterschiedliche Antworten. Ja. Menschen sind neugieriger, Menschen stellen offener Fragen, Menschen lassen mehr Emotionen zu, großes Thema. Menschen können reifer mit Konflikt umgehen. Die Top 2 Themen sind Konfliktmanagement und Emotionsregulation. Ja, die Kernthemen, die wir nie lernen, irgendwie mit uns selber ausmachen müssen. Ja, und vor allem in einem Training auch nicht lernen. Da muss ich mich mit mir selbst auseinandersetzen. Ja. Und die Art und Weise, wie Menschen miteinander begegnen oder aneinander begegnen, würde vollkommen anders aussehen in so einem utopischen Szenario. Ist ja schon eine Utopie, ja. Aber in so einem utopischen Szenario würde vollkommen anders aussehen, wie wir miteinander umgehen, als das eine Organisation ist, die sich eben nicht individuell und auch im System so intensiv mit sich auseinandergesetzt hat. Und
mir liegt ja jetzt noch ein Wort auf der Zunge, was ich so schön finde. Ambiguitätstoleranz. Mhm. Und viele Organisationen sind ja gut darin, auch festzulegen, das wollen wir nicht, das ist gut, das ist schlecht, das ist irgendwie über der Benchmark, das ist drunter. Mhm. Und damit umgehen zu können, jetzt gerade auch als Führungskraft, dass wenn ich das eine mache, dass dafür vielleicht das andere irgendwie weniger wird und dass es nicht auch immer irgendwie ein richtig und falsch gibt, zum Beispiel wie oft ich irgendwie meine Leute ins Büro pfeife. Ja? Also damit besser umgehen zu können, dass Dinge nicht immer so ganz entscheidbar und konfliktfrei und widerspruchsfrei zu lösen, zu denken und zu fühlen sind. Da habe ich schon den Eindruck, dass sowas auch Coaching gut leisten kann. Und in diesen Zeiten, wo so viel Umbruch und Unmut und Umstellung zu bewältigen ist, ist das vielleicht gar nicht so schlecht für uns, oder?
Im Gegenteil.
Statt immer nur schwarz oder weiß zu wollen.
Unbedingt. Und, also würde ich zu 150% zustimmen. Und es gibt diese fantastische McKinsey-Studie zum Thema Bedürfnisse von Mitarbeitenden. Also warum glauben Organisationen, weshalb Mitarbeiter die Organisation verlassen? Und warum verlassen Mitarbeiter tatsächlich die Organisation? Also was ist eigentlich wichtig für Mitarbeitende? Und da wurden Organisationen, also Arbeitgeber und Arbeitnehmende, befragt und die haben völlig unterschiedliche oder haben sehr unterschiedliche Antworten gegeben. Das heißt, Arbeitgebende kennen die Bedürfnisse ihrer Arbeitnehmenden oft einfach gar nicht oder gar nicht gut genug. Und ich glaube, das ist etwas, was in der Coaching, in einer coachenden Umgebung sich fundamental ändern würde, weil man natürlich viel besser auf die Bedürfnisse eingehen kann und entsprechend Arbeitsumgebungen schaffen kann, in denen Menschen eben zufrieden und damit auch produktiver und leistungsfähiger etc. sind. Wenn ich aber immer mit einer Scheuklappe rumlaufe und sage, das funktioniert für alle, weil das ist so, das Beispiel Remote versus Büro genannt, das ist ja wirklich die absurdeste Diskussion und vor allem eigentlich die privilegierteste Diskussion, die man überhaupt führen kann, weil es nicht darum geht, kann man im Büro oder zu Hause besser arbeiten, sondern wie kann Individuen sich eine Arbeitsumgebung schaffen, in denen es für sie funktioniert und für ihre Familie und für alles. Ja, also es ist ja absurd, dass da überhaupt in der Intensität so, also wie darüber diskutiert wird häufig. Und ich glaube, diese Diskrepanz zwischen, was sind denn tatsächliche Bedürfnisse, die ich habe an meiner Arbeitsumgebung und das ist das System, was von meinen Arbeitnehmern gegeben wird, diese Diskrepanz würde sich hoffentlich auflösen oder vielleicht nicht auflösen oder ja, aber zumindest kleiner gemacht werden, zumal auch wenn jetzt eine Organisation, das ist ja immer dieser, das ist ja immer diese Frage, ja, was kann die Führungskraft machen, auch im Kontext der Organisation, aber zumindest in einer Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden würde sich da schon unheimlich viel tun. Wenn der Führungskraft lernen würde, offener, neugieriger, ergebnisoffener, ja, vor allem zu sein. Ja.
Jule, ein besonders wichtiger Erfolg von dir im Coaching oder jenseits davon?
Ich glaube tatsächlich meine erste wissenschaftliche publizierte Studie. Das hat nichts jetzt mit großen Zielen oder Selbsterkenntnis zu tun. Aber tatsächlich meine erste publizierte Studie war für mich ein Moment, wo dieses Parallellaufen zwischen ich beschäftige mich mit einem Thema, wo ich sehr leidenschaftlich im wissenschaftlichen Kontext bin und ich bin aber eigentlich in der Praxis, ja, ich bin beratend immer tätig, als das so zusammengekommen ist und ich habe immer berufsbegleitend, ja, von mein ganzes Studium und jetzt auch mein Promotionsstudium immer berufsbegleitend gemacht und seit das so zusammengekommen ist, war ein großer Erfolg, da habe ich sehr, haben sich diese beiden, glaube ich, Aspekte von mir irgendwie integriert. Und das habe ich dann so gesehen, auch schwarz-weiß, und dachte, okay, hat also doch funktioniert.
eine ganz besondere Stärke von dir?
Neugier. Neugier. Tatsächlich. Das kann ich ganz total einfach beantworten. Kommt immer raus beim VIA-Test. Ist immer unter den ersten drei. Neugier. Ich kann, bin sehr neugierig, kann viele Fragen stellen. Ich habe Spaß am Lernen. Ich gehe ganz oft in Tunnel rein, in so in Rabbit Holes. Ja, ich glaube, es ist die Neugier. Mhm.
Wofür willst du mal in Erinnerung bleiben?
Ich beantworte die Frage jedes Jahr ein bisschen anders. Tatsächlich, es verändert sich. Und gerade in einer beruflichen Neuorientierung, ich bin gerade in einer beruflichen Neuorientierung, ist die Frage immer eine andere, hat das wieder eine andere Antwort? Das ist lustig, weil mir das total schwerfällt, so im Podcast das so auszusprechen, wenn du mir die Frage so stellst. Ich glaube, ich möchte in Erinnerung bleiben als Mensch, der mehr gegeben als genommen hat.
Ja, so ein paar Takeaways zum Schluss von mir. Zum einen, ich finde es total beeindruckend an der Jule, dass sie für so vieles, was wir als Coaches in unserer täglichen Arbeit, in unserer Praxis anwenden, immer gleich wissenschaftliche Quellen, eine aktuelle Studie parat hat, eine überprüfbare Erkenntnis. Und diese Brücke zwischen Coaching-Praxis und Coaching-Forschung, die ist aus meiner Sicht noch viel zu wenig ausgebaut. Das macht aus meiner Sicht die Jule auch so besonders. Davon bräuchte aus meiner Sicht noch viel, viel mehr, weil Coaching dann irgendwie auch viel mehr ist als bloß Quatsching. Was hast du selbst in deiner Umgebung, in Unternehmen, in Organisationen erlebt zum Thema Coaching? Positive oder negative Erfahrungen oder Aspekte, die vielleicht erst nach einer bestimmten Zeit sichtbar geworden sind, wirklich ein anderes Umgehen mit Emotionen, mit Kommunikation. Schreib mir total gern deine Erfahrungen. Ich freue mich drauf. Das war's dann mal wieder mit Positiv führen. Danke dir, liebe Hadi Röde, für Redaktion und Regie. Danke, liebes Ikone-Team, für die Produktion. Danke euch, liebe Zuhörenden, fürs Dabeisein, fürs Zuhorchen. Und besonders danke an dich, liebe Jule. Schön, dass wir uns endlich mal getroffen und gesehen haben und unterhalten haben hier. Wenn dir der Podcast gefällt, gern liken, adden, sharen, tweeten, posten und so weiter, was man alles machen kann mit so einem Podcast. Alles Gute euch im Job und im Leben. Ciao, Servus, bye bye.